Echo. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu der 7. Folge vom Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich bin Dennis Schiponder und hoste diesen Podcast. Diese Woche befassen wir uns mit der Geschlechtergerechtigkeit und ich freue mich schon sehr auf die Folge, denn ich habe zwei sehr coole Gäste eingeladen, die uns aus ihren Perspektiven dazu einen wunderbaren Einblick geben können. Einmal haben wir aus dem Osten Imke Günther. Sie kommt eigentlich eher aus der Migration-Integrationsrichtung. Sie ist in Pirna groß geworden, dort wirklich eine Botschafterin der Wärme, engagiert sich für die Flüchtlingshilfe und arbeitet dort gerade im Projekt Frauenland, vor allen Dingen mit geflüchteten Frauen. Sie sagt von sich selbst, einmischen statt zusehen ist ihr Motto und das merkt man auch. Für sich selbst würde sie aber den Begriff Feminismus zum Beispiel nicht unbedingt wählen. Da hat sie sich ein eigenes Wertekonstrukt geschaffen, was ich finde schon sehr ostdeutsch klingt. Auf der Gegenseite haben wir Halina Bentkowski. Halina Bentkowski ist eine renommierte Publizistin, Politikerin und Aktivistin der Frauen- und Lesbenbewegung. Sie ist in Polen geboren, dann ist die Familie nach Westdeutschland migriert, dort hat sie maßgeblich den Lesben- und Schwulenverband mitgegründet und entwickelte den Ansatz der Geschlechterdemokratie. Sie saß auch mal für ein paar Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus für die Grünen, auch wenn sie da nicht Mitglied war. Und sie würde von sich selbst ganz selbstverständlich behaupten, dass sie Feministin ist, vor allen Dingen Feministin der zweiten Welle. Und jetzt schauen wir mal, was es da für Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede im Frauenbild gibt. Hallo Imke, hallo Halina, schön, dass ihr hier seid.
Wir freuen uns
hallo,
auch.
Hallo Ost.
Ost und West wieder zusammen hier. Und dann fangen wir gleich an mit unserer ersten Kategorie Happy News. Und Happy News sind in diesen Zeiten ja rar, deswegen fangen wir damit an. Wer von euch hat denn Happy News für uns mitgebracht oder hat was Positives, was er highlighten kann?
Imke, bitte du.
Also mein Highlight diese Woche ist, dass ich noch davon lebe, am vergangenen Samstag zum feministischen Kampftag in Zwickau gewesen zu sein mit einer Frauengruppe aus unserem Frauenlandprojekt. Und wir haben dort unsere Projektschwestern im Haus der Frauen in Zwickau besucht. Und das war sehr toll. Es waren 1000 Menschen da, die alle viel, viel jünger als ich waren. Also ich stand dort mit 16-Jährigen zusammen mit 18-Jährigen. Und die Stimmung war super. Es gab Bands, es war eine Party-Demo und es war wirklich super. Und das ist noch so ein Eindruck, der mich diese Woche begleitet.
Ja, das glaube ich gerade, ne, hier im Osten, immer wenn man so Räume hat, wo man auf andere trifft, die genauso denken, ne, obwohl wir ja eigentlich immer noch mehr sind, weil wir immer noch 70% sind, die nicht braun wählen, ist es aber trotzdem immer mehr vereinzelt geworden. Denn es ist immer schön, wenn man so Occasions hat, wo alle zusammen miteinander sind, über die Generation, über interkulturelle Momente, dass uns doch am Ende mehr eint als trennt. Und Halina, hast du positive Nachrichten?
Ich habe mit Freude gehört, worüber ihr euch jetzt beide unterhalten habt, dass tatsächlich also ihr noch die Mehrheit seid im Osten auch. Und aber auch, wie wichtig es ist, Orte zu haben, sich zu treffen und das auch zu erleben. Nein, ich kann nichts Positives beitragen jetzt. Ich bin wahrscheinlich auch, sag ich mal, isolierter als ihr in meinem politischen Leben. Und erstens ist es auch so, ich meine, mit isolierter, ich bin nicht mehr so aktiv in politischen Gruppierungen, sondern ich bin so eine Elder Lady und Soziologin. Und es ist auch so, dass ich sowieso erst ein paar Tage zurück bin aus England. Da war ich jetzt längere Zeit und vorher war ich in New York längere Zeit. Und da war ich fixiert auf die schlechten Nachrichten und habe mit diesen gelebt und musste die bekämpfen, innerlich und äußerlich politisch.
Also eine kosmopolite Elder Lady auf jeden Fall. Eine Jet-Set-Kosmopolitin, würde ich mal sagen. Ja, dann würde ich vielleicht noch was beisteuern. Ich habe nämlich heute früh erst gelesen, dass Leipzig sein ÖPNV um 15% erweitert hat im letzten Jahr. Und das ist nah an den Klimazielen dran, wenn man sie denn noch verfolgt. Und damit ist Leipzig in Deutschland Spitzenreiter. Das hat mich schon sehr positiv gestimmt, dass wir also das hier geschafft haben. Und das merkt man der Stadt auch an. Also man braucht hier eigentlich wirklich gar kein Auto. Man kann mit dem Fahrrad fahren oder mit dem ÖPNV. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Und da habe ich mich sehr für Leipzig gefreut und vor allen Dingen für die BewohnerInnen von Leipzig. Cool, dann werden wir direkt weitergeleitet in unsere Hauptkategorie Mauergeflüster. Und hier schauen wir uns nochmal über eure Biografien an, wie ihr sozusagen Gleichstellung mitbekommen habt und schauen uns an, wo gibt's Ähnlichkeiten, wo gibt es Unterschiede. Ja, dann ist bei mir natürlich immer die erste Frage, wie seid ihr denn aufgewachsen? Weil daraus kann man ja sehr stark auch dann ablesen, was hat euch so besonders geprägt, was nicht und was zieht sich vielleicht auch wie so ein roter Faden durch euer Leben. Halina, was magst du anfangen?
Ja, ich fange an, denn ich bin ja die östlichste aus diesem Kreise, also ich meine am östlichsten geboren.
Ja, ich bin auch Pole, nicht vergessen.
Woher bist du denn aus Polen?
Aus Lubin.
Aha, das ist noch östlicher. Ich bin aus Gliwice, Gliwice. Und ich bin da geboren und habe dort bis zu meinem 7. Lebensjahr gelebt und gewohnt. Und das heißt also, ich habe auch Polnisch gesprochen und nur Polnisch gesprochen. Und bin dann aber 1956 im Westen alphabetisiert worden. Also dadurch habe ich natürlich sehr schnell Deutsch und zu lesen und schreiben gelernt. Das tun Kinder ja gewöhnlicherweise. Aber habe eben keine polnischen Schreib- und Lesekenntnisse. Aber worauf ich doch irgendwie positiv zurückblicke in meiner polnischen Kindheit, sage ich mal, ist eigentlich der Kindergarten. Obwohl ich zu Ehren Stalins und Lenins getanzt habe, was ich nicht positiv finde. Aber was ich positiv finde, dass ich dort gefördert worden bin, in einem Ausmaß, was wahrscheinlich im Westen nicht möglich gewesen wäre. Und das hat auch, glaube ich, meine Mutter in ihrer Anspruchshaltung im Westen geprägt, so dass ich trotz, also sage ich mal, ärmlichen Verhältnissen mit privilegierten Ansprüchen weitergegangen bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt erstmal reicht oder ob ich gleich noch weiter erzählen soll oder ob erstmal jetzt Imke aus ihrer Kindheit, frühen Kindheit berichtet, besser.
Das passt erstmal, dann machen wir erstmal bei Imke weiter, weil ich habe hier schon zwei Stellen, die mich da auch nochmal interessieren würden, später im Vergleich bei euch beiden. Imke, wie war es bei dir?
Bei mir war es eigentlich so, ich bin einerseits in einem ganz normalen DDR-Haushalt groß geworden, sprich mit Kindergarten, die ganze Palette, was es alles gab. Und auf der anderen Seite hatte ich das Glück, in einem Mehrgenerationenhaus zu leben, wo ich also meine Großeltern immer zur Verfügung hatte, wo wir immer viele waren und wo man sich da einfach immer gut helfen kann. Aber das sieht man natürlich als Erwachsene dann erst viel deutlicher als Kind. Als Kind ist das normal. Und ich habe als Kind in meinem Kindergarten wurde der 100. Geburtstag von Lenin gefeiert. Das ist eine Kindheitserinnerung von mir. Es wurde in dem Zimmer, in diesem Gruppenzimmer, wurde ein Kreis aus Stühlen gestellt. In die Mitte wurde ein Schallplattenspieler gestellt. Da gab es eine Schallfolie aus einem Bummiheft, was wahrscheinlich extra dafür erschienen ist, mit dieser Schallfolie. Da gab es einen Bummi, also diese Figur, die da in diesem Heft immer drin war, aus etwas stärkerem Karton zum Ausschneiden mit so einer Budioni-Mütze mit rotem Stern. Und das wurde dann auf den Schallplattenspieler in die Mitte gesetzt und dann drehte sich das die ganze Zeit mit. Und an der Wand hing ein Lenin-Bild. Das ist eine Kindheitserinnerung, womit ich auch verbinde, dass eigentlich die Politisierung bzw. die Ideologisierung sehr zeitig wirklich angefangen hat. Also das war 1970, da war ich 5 Jahre. Also es ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Und das hat auch sehr mein Leben auch beeinflusst, dieser Eindruck einfach. Also warum das unbedingt sein soll. Und ich habe das natürlich auch sehr in Frage gestellt. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Mondautos gemalt, weil ja die Mondlandung auch in der Zeit stattgefunden hat. Das haben wir natürlich viel lieber gemacht. Genau.
Okay. Und wie, also ihr seid ja sozusagen beide in einem ähnlich systemischen Kindergarten groß geworden. Es geht ja heute um Gleichstellung und Feminismus. Habt ihr das Gefühl, dass im Kindergarten ihr da schon, ja, diese Gleichstellung zu den feministischen Werte mitbekommen habe, dass es da schon irgendwie darum ging, dass die Frauen halt auch mit anpacken und dass es normal ist. War das da schon so ein Bild oder war das, wenn ihr jetzt zurückdenkt, da überhaupt, also hatte das damit gar nichts zu tun?
Also jetzt höchstens in der Rückschau, dass ich mir überlege, also wir hatten ja ausschließlich Kindergärtnerinnen. Mhm. Der einzige Mann, der mal in Erscheinung getreten ist, war der Hausmeister. Und das eigentlich auch nur zu Weihnachten als Weihnachtsmann. Das war der einzige Weihnachtsmann, den ich in meiner Kindheit erlebt habe, weil zu Hause gab es das bei uns nicht. Und da habe ich sehr viel Angst gehabt. Ansonsten war das eigentlich der Eindruck, dass die Frauen eigentlich immer alles machen und alles arbeiten und irgendwie die Schoße wuppen, irgendwie so. Das war so, also das ist so mein Eindruck gewesen.
Mhm. Und wie war das bei dir, Halina?
Ja, ich denke gerade darüber nach. Also ich würde einerseits Imke gleich folgen, dass diese Art von Separation der Geschlechter nichts Emanzipatorisches hatte, was für Frauen angeht. Was Gleichheitsdenken betrifft schon, und das meine ich jetzt positiv, gleiche Ansprüche, aber das war nicht emanzipatorisch-feministisch. Nein, das würde ich nicht sagen.
Mhm.
Auch im Rückblick nicht, oder gerade im Rückblick nicht. Ich weiß, dass meine Mutter sogar einen Preis bekommen hat, weil sie aus Not die erste Kranführerin geworden ist in dem Industriegebiet in Polen. Sie hat das aber nicht gerne gemacht. Sie hatte eigentlich Angst, sie war eigentlich überfordert und hätte viel mehr gerne Unterstützung gehabt, also auch von Männern sowohl im Haushalt als auch in der Politik. Die fühlte sich eigentlich wahnsinnig überfordert. Und sie fühlte sich nicht nur so, sie war auch überfordert, würde ich im Nachhinein sagen.
Okay, das finde ich eigentlich nochmal voll spannend, weil ich das auch in so Studien gelesen habe, dass natürlich Frauen überall mitarbeiten konnten, aber das ist jetzt sozusagen in einem sozialistischen System, aber trotzdem die Frauen auch gesagt haben zum Beispiel, also es gab eine gläserne Decke, was Führungspositionen anging, und da haben einfach viele Frauen auch gesagt, ja, ich muss ja auch noch meinen Haushalt machen und so, und ich werde mir jetzt nicht noch mehr Verantwortung aufladen, als ich eh schon habe, also mache ich das gar nicht. Und vielleicht beschreibt das auch so ein bisschen diese Überforderung, die deine Mutter damals gespürt hat, Halina. Weil dann sollten vielleicht auch Frauen in so Berufe dann reingesteckt werden, aber haben gar nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchten, um das vielleicht dann auch für sich zufriedenstellend zu machen.
Das ist bestimmt wahr.
Mhm. Und bei dir, Imke?
Mir fällt dann noch dazu ein, dass es einfach im Umfeld, und es war jetzt nicht unhäufig, dass Kinder wirklich im sehr frühen Alter in Wochenkrippen gesteckt wurden. Das heißt, die waren dann erst 8 Wochen alt oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht, bis wann der Mutterschutz ging, bis 8 Wochen vielleicht. Und dann wurden die sozusagen weggeschafft, damit die Frauen Platz haben, um arbeiten zu gehen, so ungefähr. Das fand ich immer ziemlich krass. Und da geht es gerade jetzt erst los, dass Frauen oder Männer, die das als Kinder sozusagen durchgemacht haben, die da anfangen, darüber nachzudenken und das auch für sich zu reflektieren. Da habe ich viel mitgekriegt von der Sache. Und ich glaube, es gab ganz wenige Kinder, die nicht durchgängig in diese ganzen Einrichtungen gegangen sind. Das war eher selten.
Okay.
Das war so ein Punkt. Und ich glaube, dass dort an dem Punkt auch viel hängt, was wir dann sozusagen in den 90ern auch erlebt haben von den Generationen, also jetzt auch meine Generation zum Beispiel, na, wenn die zum Beispiel überhaupt keine richtige Bindung anfangen konnten zu ihren eigenen Müttern oder Eltern, wenn sie da rausgerissen wurden aus ihren Familien, was das natürlich für Folgen am Ende hat. Ich meine, das gilt jetzt bestimmt so im Extremfall jetzt auch nicht für alle, aber so bestimmte Verhaltensweisen lassen sich bestimmt auf das zurückführen, schätze ich mal. Es wurde natürlich jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Es war viel normal. Also es war auch sehr normalisiert einfach. Und wie gesagt, also bei uns zum Beispiel in der Familie war da eben das Glück, dass eben die Großeltern da waren und dass sie da einfach viel wegpuffern konnten. Also die waren eigentlich immer da und konnten ganz viel abnehmen, obwohl sie eben auch schon ziemlich alt waren. Und andererseits war es dann auch so, dann in der Folge, wo wir Kinder, also ich hatte eine Schwester, die war bloß ein reichliches Jahr älter als ich, oder hab die noch, die Schwester natürlich, und da war natürlich die Belastung dann entsprechend hoch, und dann waren die Großeltern dann irgendwann zu pflegen, beziehungsweise Ich habe ja meine Großeltern mitgepflegt. Da war ich 12. Also ja, okay. Da bin ich ja noch Kind gewesen. Mhm. Und wir haben im Prinzip im Familienverbund das alles gerockt zusammen, weil es eben keine Pflegeheime gab bei uns in der Stadt. Und es gab auch keine Pflegedienste oder sowas. Also man hat es einfach irgendwie gemacht. Und dann gab es maximal noch die Option, dass man die alten Leute ins Krankenhaus schafft. Und das war aber für meine Mutter überhaupt keine Option, weil sie gesagt hat, ich bin denen so dankbar, dass die mich immer so unterstützt haben. Deswegen mache ich alles für die. Mhm. Und für uns war das überhaupt nicht die Frage, weil wir haben die natürlich abgöttisch geliebt und haben wir einfach mitgemacht.
Also war auch deine Jugend sozusagen geprägt schon von viel Verantwortung? Und war deine Mutter sozusagen alleinerziehend dann? Also musste das dazu noch schultern?
Genau. In dem Moment war sie das und in Schichten gearbeitet. Da kommt vieles zusammen.
Und was glaubst du im Nachgang, wenn du jetzt zurückschaust, hat das mit dir und deiner Sicht als Frau gemacht, sozusagen, dass du immer eine Mutter als Beispiel hattest, die gearbeitet hat und sozusagen sich um die Familie gekümmert hat, die Care-Arbeit übernommen hat? Hat das damals schon so den Eindruck bei dir gemacht, boah, meine Mutter kann alles schaffen und ich kann das auch schaffen? Oder hast du das damals sozusagen vielleicht noch gar nicht so richtig wahrgenommen?
Also ich glaube, dass es bei mir eher in die andere Richtung ging. Also jetzt weniger, also dass meine Mutter viel Kraft hat, das war mir völlig klar. Das habe ich nie in Frage gestellt, weder als Kind noch als Erwachsene. Das war also unumstritten sozusagen. Aber das Ding war, dass ich einen ganz anderen Punkt hatte, dass ich für mich beschlossen habe, also mein Kind wird mal nicht durch diese ganze Maschinerie durchgehen, also durchlaufen. Also von Baby bis, also dass da wirklich alles durchgezogen wird. Also ich habe mich dann in dem Moment auch sehr bewusst dafür entschieden, dass ich eben mein Kind nicht in die Krippe geben wollte, zum Beispiel. Das war meine Entscheidung, unsere Entscheidung. Und ich kann mich erinnern, dass meine Kinderärztin, die damals die Kinderberatung oder diese Babyberatung gemacht hat, die war von dem Moment an sehr negativ mir gegenüber, als ich gesagt habe, nein, das Kind wird nach dem ersten also nach dem ersten Geburtstag nicht in die Krippe gehen. Da gab es eine sehr negative Reaktion. Also da war dann die Frage, und jetzt Krippenuntersuchung? Ich habe gesagt, nö, das Kind wird nicht in die Krippe gehen. Das wird einfach bei mir bleiben. Mhm. Und das war mein Akt von Widerstand einfach, dass ich gesagt habe, das will ich einfach nicht. Weil am Ende haben die Kinder im Kindergarten genauso mit Soldaten gespielt und haben im Prinzip, wie gesagt, Lenin in der Kindergartengruppe erlebt und sowas. Das waren für mich einfach keine Dinge, die ich für mein Kind wollte.
Ja, aber mir ging es ja gerade eher nochmal um die Rolle deiner Mutter, nicht des Systems dahinter. So, ob das bei dir nachhaltig was bewirkt hat, also zum Beispiel dein Frauenbild bewegt hat oder ob es, ne, also ob das für dich eine Selbstverständlichkeit hatte, dass du alles machen kannst, alles erreichen kannst, wenn du möchtest, oder ob vielleicht damals schon war, boah, das ist aber auch schon ganz viel, was die Mutti hier schultern möchte, das möchte ich irgendwie eigentlich nicht. Gab es das damals schon so Gedanken?
Also ich glaube, als Kind denkt man darüber nicht so nach. Und vor allem muss man ja immer noch dazu sagen, dass das geht ja eigentlich durch alle Gebiete, durch alles, was man macht an Bewusstsein, ist ja immer die Frage, wann hast du überhaupt ein Wort für irgendwas? Ne? Welche Worte hast du? Und in dem Alter hast du überhaupt keine Worte. Du hast nichts eigentlich. Du nimmst das zwar auf und du nimmst das wahr, aber... Also du hast das noch nie so reflektiert oder dass du da mit irgendjemand drüber redest oder so. Das ist einfach, du beobachtest das, machst dir sozusagen deinen Reim drauf, aber du hast jetzt nicht irgendwelche Worte dafür, wie das heißt und was das ist.
Okay, und Halina, wie war das bei dir, als ihr dann nach Deutschland gekommen seid und du sozusagen deine Jugend erlebt hast? Wie war die für dich? Was hat dich da besonders geprägt?
Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig, ob das für unsere Zuhörenden wirklich spannend ist. Das ist einerseits persönlich und anders als Imke komme ich aus einer absolut dysfunktionalen Familie, dessen Geschichte ich jetzt aber nicht hier privatisieren möchte. Es ist so, ich fände es irgendwie interessanter zu sagen, also meine Mutter war Putzfrau im Westen, das hat mich nicht gerade motiviert, an die Gleichberechtigung zu glauben. Sondern es war ärmlich und das war kompliziert und das hat mich noch nicht motiviert, also zu denken, Frauen könnten alles machen, gerade weil sie nur mal putzen gegangen ist. Für mich war viel entscheidender, dass die sozialliberale Koalition damals die Schulkosten fallen gelassen hat und dass ich zur Schule gehen konnte, ohne noch zusätzlich immer jobben zu müssen, obwohl ich das auch gemacht habe als Jugendliche. Das war viel entscheidender. Also die politische Bewerkstelligung oder Ermöglichung von Gleichheit. Das hat mich wahrscheinlich viel mehr geprägt und dann aber auch Lehrer und Lehrerinnen vor allen Dingen, die mich dann gefördert haben. Prägt war ich natürlich immer und auch behindert durch einen etwas rückwärtsgewandten Katholizismus, den ich aus Polen mitgebracht habe und der mich auch zu einer Religionskritikerin hat werden lassen. Und zwar alle Religionen betreffend, den Katholizismus, den ich auch als Voodoo-Katholizismus erlebt habe. Was aber nicht heißt, dass ich weiß, dass die Religionen Menschen auch befähigen, auch sozial zu sein, empathisch zu sein. Das finde ich auch gut. Aber die Rückwärtsgewandtheit aller Religionen ist mir ein Anlass geworden, diese Religion immer vehement zu kritisieren, besonders bezogen auf die Rolle der Frau, die immer durch die Religion nicht nur minimiert worden ist, sondern Frauen zu Personen erklärt hat, die erleiden sollten und ertragen sollten. Das war ich nicht willens zu tun.
Und wie bist du dann zum Aktivismus gekommen, zur Frauenbewegung, Halina?
Also wahrscheinlich ist es im Rückblick für mich ein Segen gewesen, dass ich mit 14 Jahren festgestellt habe, dass ich lesbisch bin. Dafür hatte ich natürlich keine Worte, aber ich fühlte mich unnormal in der Ruhrgebietsgegend. Und ich wusste irgendwie, nur in der Literatur habe ich gefunden, dass Menschen solche Gefühle hatten. Das hat mich wahrscheinlich wirklich zur Hochkultur gebracht. Ich habe dann als sehr junges Mädchen Thomas Mann gelesen, Tonio Kröger. Und das hat mich angesprochen, weil ich wusste, da muss ich hin. Da gibt es eine Freiheit, die ich in meiner Umgebung überhaupt nicht empfunden habe und auch nicht erlebt habe. Und wahrscheinlich hat rückblickend die Tatsache, dass ich lesbisch war, mich also aufmerksam gemacht, also feministisch aufzuhorchen, als der Feminismus, also aus den USA, deswegen bin ich sehr westlich orientiert, muss ich sagen, als der Feminismus in den 60er Jahren aus den USA rüberschwappte, habe ich den mit allen Sinnen positiv aufgenommen und wusste, dass das der Weg ist, den ich gehen musste und auch wollte.
Und da interessiert mich, weil jetzt der Begriff nochmal Feminismus aufkam, würdet ihr euch denn als Feministin bezeichnen? Also Halina, du sicherlich?
Auf jeden Fall bezeichne ich mich als Feministin, aber vielleicht bin ich jetzt schon eine Oldschool-Feministin, aber das ist mir auch recht, ich bin ja auch von meinem Alter her älter und ich bin eine Akteurin der neuen zweiten Frauenbewegung gewesen und bin der auch verhaftet und verbunden und verpflichtet.
Und du, Imke?
Für mich würde ich das Wort wahrscheinlich gar nicht unbedingt benutzen. Ich denke, ich bin eher eine Frau, die ein bestimmtes Bewusstsein hat. Ich merke das natürlich, also dass ich schon über Gerechtigkeit nachdenke, über Gleichheit, über Gleichstellung, über alle möglichen Frauenthemen und die sind mir auch sehr, sehr wichtig. Aber um mich als Feministin zu bezeichnen, ich habe so die Vorstellung, da müsste man noch mehr sein. Vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht bin ich auch eine und ich mache einfach das, weil ich frage nicht erst lange, sondern ich mache einfach. Ich bin sozusagen eine Frau der Praxis und lege los.
Was würdest du da sagen, Halina? Kann man das schon als Feminismus sozusagen auch verbuchen? Also ist das eigentlich dieses Mehr? Brauchst du dieses Mehr? Was braucht es eigentlich, um Feministin zu sein?
Also ich kann das verstehen, was Imke sagt, also besonders auch bezogen auf ihr Alter und auch in der Gegend, in der sie groß geworden ist und in der sie aktiv geworden ist und auch aktiv ist. Für mich war das anders. In meinen Jahren, in den 60er Jahren, als ich jugendlich war, da war der Feminismus die Theorie und diese Theorie war wahnsinnig wichtig. Diese Theorie war so ein Paradigmenwechsel in der allgemeinen sozialen Debatte, dass also diese Theorie für mich also das Futter war und die Notwendigkeit war, mich orientieren zu können. Und ich vermute mal, dass durch diese Bewegung, die der Feminismus ja also hat zur Wirklichkeit werden lassen im Westen und auch im Osten, Frauen jetzt wie Gemma so sprechen können, wie sie jetzt spricht, weil ich mir das vorstellen kann, dass das so ist. Also, dass man diesen theoretischen Aufwand gar nicht mehr betreiben muss, weil das in gewisser Weise ja auch verallgemeinert ist, dass also natürlich die Frauen gleichberechtigt sind und die gleichen Ansprüche haben sollten, müssen, dürfen können.
Mhm. Ja, also das ist genau das, was ich mich halt ja auch am Anfang der Woche gefragt habe, sozusagen. War das im Osten denn eigentlich ein Feminismus? Weil er ja an und für sich nicht selbst erkämpft wurde, sondern er war halt wirtschaftliche Notwendigkeit, der dann sozusagen aus dem Staat heraus indoktriniert wurde. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, dass ja die Frauen trotzdem die Care-Arbeit gemacht haben, ne, dass es sozusagen dieses Leben drumherum, dass sie nicht in Führungskräfte aufgekommen sind, dass es da eigentlich nicht so richtig eine Förderung gab, sondern man einfach die Arbeitskraft brauchte, habe ich mich halt gefragt, ist es dann eigentlich Feminismus oder ist es einfach nur ein Pragmatismus, der vielleicht zu einer Haltung geführt hat, die später feministisch war, ohne dass man drüber geredet hat? Hast du da, wie würdest du das einschätzen, Halina, als so von außen Betrachtende zunächst?
Ja, also wir haben natürlich sehr häufig darüber gesprochen, also wir Westfrauen mit den Ostfrauen damals, als die Wiedervereinigung lebendig wurde. Ich habe ja sehr viele Frauen aus dem Osten auch kennengelernt. Und aber ich habe damals am Anfang der 90er Jahre mehr die frauenbewegten Frauen aus der Bürgerbewegung kennengelernt. Und die waren allerdings schon westlich orientierter, das muss ich sagen, als dann ich später Frauen kennengelernt habe, die durch den Gleichberechtigungsansatz, der in der DDR-Praxis war, bestimmt waren. Und dennoch denke ich, dass natürlich jede Form einer Gleichberechtigung, ob sie jetzt von oben oder von unten erkämpft ist, erstmal ein Setting bedeutet hat, was natürlich anders als in ganz religiös geprägten Gesellschaften eine Normalität war. Es stimmt zwar, also und das sprichst du ja auch immer wieder an, dass, und das hat ja auch Imke in ihrem ersten Beitrag gleich schon ausführlich beschrieben, dass die Care-Tätigkeit von Frauen sowas von normal geblieben ist. Und das ist sie sowohl im Osten als auch im Westen immer noch. Ich spreche ja sehr viel mit, ich habe da Kontakt zu vielen Freundinnen, die Kinder hatten. Und da ist es auch so, es ist auch im Westen so, dass die Frauen immer noch für die Care-Tätigkeit zuständig sind. Sowohl was die Pflege ihrer Eltern, Großeltern, auch der Männer, oft der Schwiegereltern betrifft, als auch die der Kinder. Natürlich hat sich was gebessert und das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber diese Differenz ist immer noch vorhanden, die dazu führt, dass Frauen nach wie vor schlechte Rente bekommen, weil sowohl die Bezahlung ihrer Tätigkeiten als auch die Reduzierung ihrer Tätigkeiten das zur Folge hat.
Absolut. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, wenn man das eigentlich aufrechnen würde, dann würde die also so Care-Tätigkeit 80.000 Euro im Jahr sozusagen die Familie kosten. Ne? Und damit ist es ja eigentlich auch einen Zuverdienst, den was aber viele Männer nicht sehen, weil sie das sozusagen als selbstverständlich nehmen. Imke, du sagst ja, du weißt nicht genau, ob du diesen Begriff Feminismus für dich nutzen würdest oder nicht, aber trotzdem ist ja daraus, dass es also ein gewisses Selbstbewusstsein entstanden, dass man halt immer für sich selbst schon sorgen konnte, auch für sich selbst sorgen wollte, dass man da vielleicht auch Vorbilder hat. Hat dich das in deinem späteren Leben geprägt sozusagen, wie du deine Mutter wahrgenommen hast oder auch andere Frauen in der DDR? Weil bei dir war es ja so, dass du dann um die 20 ist ja dann die DDR gefallen und dann bist du ja sozusagen in die Einheit gestartet. Glaubst du, dass sich das positiv auf dich ausgewirkt hat dann im Vereinten Staat?
Also ich bin 24 gewesen zu dieser politischen Wende 1989. Und ich denke mal schon, dass ich dann ab der Zeit mich auch sehr viel dann auch mit diesen ganzen Themen überhaupt beschäftigt habe, was ich vorher eher nicht so gemacht habe, weil es auch wenig, es gab jetzt auch nicht so viel Material dazu, wo man sich hätte weiterbilden können. Es gab immer irgendwelche fertigen Dinge, aber also gute Literatur oder gute Bücher, gute Autoren, die hat man eben in der DDR nicht so bekommen. Und da habe ich natürlich, also das war eigentlich so meins, dass ich, die 90er waren eigentlich für mich auch sehr geprägt von viel Lesen, viel Inhalte. Und ich habe dann meinen persönlichen Bildungsauftrag mir auferlegt und habe mich dann durchgekämpft durch viele Sachen. Und damit ich überhaupt auch Dinge verstehe und wie Dinge funktionieren, weil wir vieles eben einfach auch so nicht gelernt haben. Weder in der Schule und auch eigentlich nie so, man hat es auch nie so gesehen. Man hat zwar viele Frauen gesehen, was die alles machen, also wie viel die arbeiten, aber man konnte wenig sehen, dass Frauen gute Literatur zur Verfügung hatten und das weitergegeben haben, weil es gab einfach zu wenig davon. Ansonsten kann ich für mich sagen, ich hatte immer das Glück, dass ich wirklich gute Menschen an meiner Seite hatte. Zum Beispiel habe ich immer noch meinen ersten Mann, was ja in meiner Generation auch schon selten ist. Und das wird von vielen auch belächelt, das weiß ich. Aber ich bin sehr glücklich darüber, weil das wirklich auch ein Freund ist für mich und weil wir auch wirklich auf Augenhöhe sind und ganz viele Themen gemeinsam durchackern. Und da habe ich einfach ganz viel davon. Und ich denke mal, das ist wirklich auch was. Wo kommst du hin? Wer ist an deiner Seite? Das sind ja eigentlich so die Punkte. Ich meine, viele, die jetzt kein schönes Gegenüber haben zum Beispiel oder ein liebevolles, wärmendes, aufmerksames Gegenüber. Das muss jetzt auch kein Ehemann sein. Das kann auch überhaupt die beste Freundin, der Partner, wer das dann auch immer ist, selbst im Kollegenkreis. Das ist einfach auch so ein Ding. Und ich glaube, ich bin auch so, ich gehöre zum Team, das Glas ist immer halb voll. Und ich glaube, das macht auch nochmal viel aus, dass ich so eine positive Grundstimmung einfach habe.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, sozusagen, das hat die Halina vorhin auch schon gesagt, dass so die 90er bei dir geprägt waren von Bildung, von Lesen. Und das war ja sozusagen, Halina, bei dir der Weg damals, der dich dann auch zur Frauenbewegung gebracht hat. Was war denn in der westlichen Frauenbewegung so die härtesten Kämpfe, die ihr geführt habt? Und was musstet ihr euch am meisten erstreiten?
Also als ich jung war, da kam ja gerade die Pille auf und die sogenannte sexuelle Revolution, also eine große Liberalisierung. Und das haben wir ja auch als junge Frauen sehr positiv aufgenommen. Wobei uns natürlich sehr schnell klar war, dass die Verantwortung also für die Verhütung nur bei den Frauen lag und die Kosten der Verhütung, das meine ich jetzt nicht nur materiell, sondern gesundheitlich auch der Frauen oblagen. Aber dennoch war das schon mal eine Befreiung, weil man nicht schwanger werden musste. Aber es ist natürlich, auch da ist es natürlich zu Schwangerschaften gekommen. Und da würde ich sagen, dass in den späten 60er Jahren und in den 70er Jahren die Frage der Abtreibung eine ganz, ganz relevante Frage und ein großes Problem war für die Frauen im Westen. Und da fing ja auch der Kampf um die Streitung des Paragraphen 218 an, den wir sehr, sehr vehement geführt haben. Als Studentin damals in Münster, wir haben also Busse organisiert, um Frauen, die abtreiben wollten, die das legal machen konnten, in Holland auch, dass sie das machen konnten. Das ist ja auch alles ein bisschen bekannt, das kann man ja auch alles nachlesen. Also ich glaube, dass die Selbstbestimmung über den Körper für uns eines der wichtigsten Themen war. Und das heißt, Selbstbestimmung über den Körper, das heißt, was Schwangerschaft betrifft, was Gewalt betrifft und was sexuelle Orientierung betrifft. Das sind quasi die Körperthemen, aber auch die Gewaltthemen in der Debatte gewesen, die unser Leben natürlich sehr bestimmt haben. Und ich hatte das Glück, also damals zu studieren und eben die feministische Literatur also sowas von als befreiend zu empfinden und so als befreiend, dass ich sie gleich mitgelehrt habe. Ich bin ganz schnell natürlich dann aus der Rolle der Lesenden, der Konsumentin zur Aktivistin und zur Aktionsforscherin geworden. Und das bin ich eben seit Anfang, Mitte der 70er Jahre geworden. Ich bin eben eine Feministin geworden, die durch den Feminismus erleuchtet worden ist. Also erleuchtet und befreit worden ist. Und das habe ich weitergegeben dann.
Also du hast jetzt gesagt, es ging dir auch ganz viel um den Körper und du hast ja auch Politik gemacht dann, ne? Bei den Grünen.
Also ich war dann später, bin ich ja nach Berlin gekommen, Anfang der 80er Jahre bin ich nach Berlin gekommen und habe mich dann hier engagiert, erst im Wahlberat und dann in der Berliner Frauenfraktion. Und weil ich besonders engagiert war gegen Gewalt gegen Frauen, haben mich damals die Grünen gefragt, ob ich kandidiere für die alternative Liste. So lief das damals. Und das habe ich gemacht. Ich bin aber nie Mitglied der Grünen geworden, sondern ich habe die Grünen unterstützt, weil ich deren politisches Wirken am förderlichsten für den Feminismus fand und ökologisch natürlich auch und friedenspolitisch, das hat mich alles sehr angesprochen und deswegen habe ich die bei den Grünen dann auch mitgemacht, ohne Mitglied zu sein.
Und wie war das zu der Zeit innerhalb der Grünen, also auch mit den Männern sozusagen, da sozusagen diesen Kampf um Gleichheit zu bestreiten, weil wir ja heute auch immer noch in der linken Bewegung immer noch über so eine Antifa-Macho-Boy-Kultur reden. War das damals anders? Konnte man sich auf die verlassen?
Also ich muss sagen, das war nicht nur Glück. Ich bin zu einer Zeit zur alternativen Liste gekommen, wo ich auch rückblickend sagen muss, da war ja die Quote schon durchgesetzt, Hälfte Frauen, Hälfte Männer, dass diese Quote ein Segen nicht nur für die Grünen war, sondern für die gesamte politische Kultur in Deutschland. Dann, als es war, dann, wir waren dann ja auch bald wieder vereinigt. Und die Männer, kann wirklich nicht sagen, dass ich diese Männer also als unangenehm empfand, sondern ganz im Gegenteil, diese Männer waren damals ja beseelt bei der alternativen Liste, so viel wie möglich auch profeministisch zu sein. Diesen Anspruch habe ich ja auch gestellt in meiner Bewegung, aus der ich kam. Und das wurde nicht nur erhört, sondern wurde auch gefördert, das muss ich sagen. Und ich bin dann ja auch schnell wieder aus dem Abgeordnetenhaus rausgekommen und ich habe damals einen wichtigen öffentlichen Brief geschrieben und dazu stehe ich auch noch heute, weil ich mir damals auch sehr viel Mühe damit gegeben habe. Den habe ich so betitelt, ich bin die Falsche für eure richtige Politik. Also ich fand die Politik richtig, aber ich war falsch, weil das andere Gründe hatte. Ich habe das damals innerhalb der Fraktion, ich fand die Männer auch heute, muss ich sagen, alle Einzelnen können sich angesprochen fühlen, dass ich sie loben würde für ihre geschlechterdemokratische Ausstattung und Selbstverpflichtung.
Okay, das ist ja sehr positiv zu hören. Imke, du hast ja gerade auch schon darüber geredet. Wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, wie war das denn in der DDR? Du hast gesagt, du hast einen Partner, der dich sehr unterstützt und schon immer mit dabei war. Ich habe auch in einem Text gelesen, wo man das verglichen hat, dass es in Ostdeutschland heute nach Studien eher den so ist in Partnerschaften, dass man sich mehr Aufgaben aufteilt, während das im Westen noch ein bisschen anders war. Glaubst du, das ist dann in den 90ern so eine, mit dem, vielleicht, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Frauen war, ob die dann auch so die 90er hatten, um sich zu belesen, um da nochmal reinzukommen, vielleicht auch Worte zu finden, dass man dann später aus diesem Bewusstsein, was man unterbewusst, wofür man keine Worte hatte, sozusagen geschöpft hat, dass man das dann auch vielleicht stärker für seine Rechte eingestanden hat oder eingefordert hat, auch wenn man noch nicht so genau wusste, was das eigentlich ist.
Also ich denke, dieser Prozess eines Bewusstseins, dass das Bewusstsein sich entwickelt hat, ich glaube, das hat bei vielen stattgefunden. Ob das jetzt so deutlich war oder weniger, aber zumindest hat man neues Wissen gehabt und man hat sich ja auch mit anderen unterhalten darüber. Ich habe auch immer Freundinnen gehabt, die sehr unterschiedlichen Alters sind, was ich auch allen empfehlen kann. Weil man dann nicht nur so eine enge Perspektive auf alles hat, sondern dass man auch sieht, was machen die Alten, was machen die Jungen, was machen die ganz Jungen, wie ist das mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Das finde ich eigentlich immer sehr erfrischend. Und ich denke, in der Zeit hat sich viel getan, aber ich glaube auch, also zum einen zum Guten, aber ich habe auch beobachtet bei manchen Frauen, die vielleicht sich nie groß Gedanken darüber gemacht haben, aber die dann eher so einem westlichen Vorbild gefolgt sind als Ostfrau. Das, sowas habe ich auch gesehen, dass sie dann sehr, wie soll ich sagen, also dass sie sich dann so zurückgenommen haben und gar nicht mehr für ihre eigenen Sachen eingestanden haben, sondern so ungefähr, ja, der Mann ist ja jetzt hier der Hauptverdiener und es gab ja auch viel Arbeitslosigkeit zum Beispiel im Osten. Das muss man ja vielleicht auch nochmal mit dazu sagen. Und in der Zeit, denke ich mal, sind viele Frauen auch sehr zurückhaltend einfach auch gewesen. Und ob die das dann wieder geschafft haben, wieder nach vorne zu gehen und wieder rauszukommen, das ist dann auch nochmal eine andere Frage. Aber zumindest war das so eine Beobachtung von mir, vielleicht weniger in meinem Freundeskreis, aber zumindest habe ich sowas auch gesehen.
Also dass es so eine Verdrängung der Frauen zugunsten des Patriarchats gab, als es dann knapp wurde um Arbeitsplätze. Halina, da kann man vielleicht wieder auch so eine Verbindung ziehen zum Westen, weil während im Osten sozusagen oder in der DDR damals ja Frauen gebraucht wurden in der Arbeiterinnenschaft, war das ja im Westen nicht so. Und deswegen hatten sie ja auch eher so eine Hausfrauenrolle zugeschrieben bekommen, weil man ja eigentlich auf dem Arbeitsmarkt, als dann auch die Vertrags- oder die Gastarbeiter im Westen sind das ja, als die Gastarbeiter dann kamen und sie nicht mehr gebraucht waren, hätte es ja nur zu noch mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt geführt. Also hat es dann den Kampf für die Gleichstellung der Frau dann auch erschwert, dass es vielleicht eine Weile ein bisschen eng wurde auf dem Arbeitsmarkt?
Ab wann meinst du jetzt? Wann fragst du jetzt?
So Ende der 70er. Also ich meine, es war ja schon generelle Thematik, aber in dem Moment, wo zu sagen, die Ölkrise war, dann hat das ja auch damit zu tun, dass es eine Weile nicht so viele Arbeitsplätze gab im Westen. Und dann frage ich mich halt gerade, hat man das gespürt damals sozusagen, als dann nicht so viele Arbeitsplätze da war, dass der Kampf für Gleichstellung dann auch schwieriger wurde? Also zum Beispiel, dass Frauen arbeiten dürften, obwohl ja in den 70ern auch das Gesetz sozusagen verabschiedet wurde, dass der Mann nicht mehr darüber bestimmen kann, ob eine Frau jetzt arbeitet oder nicht oder nicht mehr ihren Job kündigen kann.
Ja, das ist jetzt etwas sehr allgemein und man muss das jetzt irgendwie wahrscheinlich konkretisieren. Ich hatte ja das Glück, also studieren zu können. Und da hat für diese Generation der Frauen, die also nach der sozialliberalen Koalition oder durch die sozialliberale Koalition an die Unis kamen und massenhaft ja auch an die Unis gingen, die haben natürlich auch einen Anspruch gehabt auf Jobs, akademische Jobs. Aber deine Frage ist natürlich richtig, weil nämlich genau parallel dazu lief, dass Frauen aber unterschiedlich gebraucht worden ist. Und es ist natürlich so gewesen, dass durch die Gastarbeiter und weil man das ja natürlich auch billiger haben wollte, die Industrie, Frauen in diesen Jobs wahrscheinlich verdrängt worden sind. Ob immer zu ihrem Missfallen, weiß ich jetzt nicht. Das müssten wir viel konkreter besprechen. Aber die Frauen, also die ich jetzt gut kannte, die wollten natürlich nach den Universitäten Jobs haben, akademische Jobs. Und da wurde es knapp. Aber da war das dann so, dass die Frauenbewegung so stark war, dass eben durch Maßnahmen wie ABM-Maßnahmen damals im Westen Jobs bereitgestellt werden mussten, um der Unzufriedenheit der Frauen vielleicht, jetzt sage ich das mal ganz bewusst, Herr werden zu können. Wobei ja sogar die CDU damals schlau genug war, Staatsknete zur Verfügung zu stellen und soziale Projekte zu befördern, weil die Frauen sich nicht haben abschieben lassen. Ich meine die gebildeten Frauen. Das hat sich geändert. Also wir müssen das etwas differenziert darstellen, sonst werden wir dem Vergleich nicht gerecht. Und wir waren ja auch diese Frauen dann, die nach der Wiedervereinigung die Ostfrauen kennengelernt haben. Und nach der Wiedervereinigung brauchte man tatsächlich die Frauen natürlich sowohl im Westen als auch im Osten nicht mehr und auch die Studierten nicht mehr. Und dann hat es ja auch nachgelassen. Also dann hat ja auch die Förderung nachgelassen. Also auch die ABM-Maßnahmen wurden verschlechtert. Aber dennoch war der Kampf sehr, sehr stark. Und ich habe auch eigentlich nur Frauen aus der DDR kennengelernt, die mit uns im Westen, wie in dem Westen, also den Anspruch nach wie vor erhoben, berufstätig sein zu können und zu wollen.
Mhm. Ja, dann kommen wir nämlich auch langsam in die neuere Zeit. Was sind denn für euch eigentlich so die größten Errungenschaften seit der Einheit gewesen für die Gleichstellung der Frauen und Männer?
Imke, ich gebe dir das Wort zuerst.
Ihr merkt, ich muss erst mal ein bisschen überlegen. Das ist gar nicht so einfach für mich, das zu sagen, weil ich eben auch viel gesehen habe, dass immer noch viel zu tun ist auf dem Gebiet der Gleichstellung und auch einer gerechten, das geht ja schon damit los, einer gerechten Bezahlung zum Beispiel. Das ist ja auch immer noch ein Thema, dass Frauen immer noch schlechter gestellt sind im Lohn, im Gehaltswesen.
Das ist der Gender Pay Gap.
Genau, dieser ganze Komplex, das ist ja, das kommt ja jedes Jahr immer wieder neu. Da gibt es immer diesen schönen Termin, wann das dann ist. Und alle fragen sich, warum eigentlich, warum? Also, und vor allem, ich stelle mir dann immer vor, wie ist das dann in irgendeinem Betrieb, wo dann der Mann, der neben mir arbeitet, mehr kriegt als ich, wie sowas funktioniert, also wie man sowas überhaupt machen kann, wie wird das in der Praxis gemacht? Also das ist sind für mich solche Dinge, die eigentlich unvorstellbar sind.
Mhm. Obwohl es da auch positive Nachrichten gibt, weil in Südsachsen-Anhalt und ich glaube in Südbrandenburg gibt es zwei Kreise, da verdienen Frauen im Schnitt sogar mehr als Männer. Und die Zahlen sind ja auch in Ost und West unterschiedlich. Also der bereinigte Gender Pay Gap, der ist in Ostdeutschland bei etwa 7% und in Westdeutschland bei etwa 18%. Da sieht man ja auch, dass sich so diese Zeiten von damals immer noch in die Gegenwart fortführen, dass das schon einen Unterschied macht. Halina?
Also ich glaube jetzt auch nochmal so bezogen auf das, was wir gerade so doch jetzt in dieser Zeit erörtert haben, dass der Effekt, dass Frauen in der DDR gleich bezahlt worden sind, ja, für ihre Tätigkeiten. Das ist ja wirklich ein ganz großer Unterschied gewesen. Also in den Tätigkeiten, in den Industrietätigkeiten, dass dieser Effekt wahrscheinlich auch nachgewirkt hat, dass, so wie Imke das auch ausgeführt hat, ihr Erstaunen auch sehr groß ist, wenn für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt wird. Ich glaube, dass dieser Effekt nachhaltig die Frauengeneration danach noch mitbestimmt hat und auch einen guten Einfluss im Westen hatte. Es ist so, dass die Frauen im Westen das ja immer noch sehr schwer verändern konnten, obwohl sie diesbezüglich wahrscheinlich wirklich von den Frauen aus dem Osten dann auch gelernt haben und davon profitiert haben. In sogenannten freien Berufen ist der Gender Gap immer noch sehr groß. Und im Osten wie im Westen, denke ich, in freien Berufen. Und du hattest ja ganz am Anfang, also die Glasdecke ins Gespräch gebracht. Da ist es ja ganz stark, dass also, in diesen Top-Jobs wird ja über Geld nicht geredet. Und deswegen sind die Unterschiede da auch größer. Das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert. Also in den Berufen, in diesen sogenannten Frauenberufen, wo jetzt Care-Tätigkeit und wo Männer jetzt reingekommen sind, da hat sich das geändert, weil die Frauen auch nicht mehr willens waren. Also auch im Westen meine ich jetzt, diese Arbeit für billigeres Geld zu machen. Aber ich weiß das sogar aus eigener Erfahrung. Ich bin ja eine Soziologin gewesen und frei aktiv. Und ich bin von vielen Anstalten gefragt worden, also öffentlich zu sprechen und bei Talkshows damals auch. Und ich habe dann immer gefragt, wie viel Geld kriegt denn mein Kollege? Das war so unverschämt, diese Frage für diejenigen, das organisieren, weil für die es selbstverständlich war, dass ich als engagierte Frau billiger bin. Ich musste aber auch, weil ich frei war, natürlich auch meine Miete bezahlen und meine Kosten bezahlen, sodass ich daraus eine wirklich persönlich politische Strategie entwickelt habe und auch mit den Feministinnen damals übereingekommen bin, dass wir das immer fragen, wie viel bekommt eigentlich der Mann in dieser Stelle? Und ich glaube, dass wir da auch diesbezüglich was bewerkstelligt haben, gerade weil wir unverschämt waren und auch sein mussten, weil nämlich diejenigen, die unser Engagement in Anspruch nahmen, auch uns immer noch diskriminiert haben, selbst wenn sie selbst engagiert waren, weil Frauen eben billiger zu haben sein sollten. Das war ich aber nicht. Wollte ich nicht sagen.
Ist ja heute teilweise immer noch so, wenn man sich verschiedene, also ich weiß irgendwie, als ich mal bei 13 Fragen war und dann jeder, je nachdem, also heute kommen ja nochmal so Sachen dazu wie Social Media Wert, wie viele Follower und so, aber trotzdem wurden dann Leute unterschiedlich bezahlt, je nach Gruppen, zu denen sie gehört haben. Das finde ich auch immer strange. Aber eine Sache würde ich, glaube ich, nochmal berichtigen, weil es war nicht überall so in der DDR, dass Frauen gleich bezahlt wurden, weil gerade in den Branchen, wo vor allen Dingen Frauen gearbeitet haben, die wurden schlechter bezahlt, nur sozusagen wenn man jetzt Kranführerin ist und die anderen halt auch alle Männer sind, da wurde es dann zwangsläufig so, dass man auch gut bezahlt wurde, aber es ist nicht überall so gewesen, dass Frauen und Männer gleich bezahlt wurden, also da gab es sogar auch im Osten Unterschiede.
Meinte genau, auch bei den vergleichbaren Berufen, wo Frauen und Männer in gleichen Berufen gearbeitet haben, da war es in der DDR wirklich anders, das weiß ich. Aber natürlich, sobald die Berufe nach Gender geordnet waren, also nach Frauen und Männer, da weiß ich, dass das unterschiedlich
ist. Ja, okay. Und was seht ihr denn für euch sozusagen gerade in dem Moment, was jetzt am wichtigsten ist, woran wir arbeiten müssen? Nicht nur für euch vielleicht, sondern auch für sozusagen die nächsten Generationen. Ist es etwas, was wir erhalten müssen? Ist es eher etwas, was wir erstreiten müssen?
Naja, wenn ich jetzt gleich mal doch da reinspringe, also angesichts der Lage und auch überhaupt der Debatten, wie sie generell geführt wird, es ist ja eine Rekonstruktion der Geschlechterstereotypen am Laufen, die einen ja den Atem nimmt. Also ich kann es gar nicht glauben, das muss ich sagen. Deswegen bin ich auch heute so schwer zu gewinnen, etwas Positives zu sagen. Mhm. Das hätte ich nie geglaubt, dass die Politik nochmal durch solche Figuren wie Trump, Putin und bei uns Merz repräsentiert wird, die es sich erlauben können, über die Welt und über die Anforderungen an die Welt so zu sprechen, wie sie es tun. Und ich überlege immer ein bisschen auch, inwieweit wir daran mitschuldig sind. Mitschuldig meine ich jetzt nicht als Schuldfrage, sondern dadurch, dass wir vernachlässigt haben, wie die Popkultur, und jetzt rede ich mal etwas, also was Rap betrifft, und jetzt meine ich nicht den guten Rap, den es ja auch geben soll, sondern durch eine Subkultur, die ein Männer- und ein Frauenbild befördert hat seit Jahrzehnten, inwieweit das jetzt auf der Hochkultur der Politik genau sich spiegelt, mhm, und eine Katastrophe ist, finde ich. Und ich nehme übel, dass das so wenig thematisiert worden ist, auch in progressiven Publikationen, auch wie in der Taz. Ich fand, dass das viel zu verharmlost worden ist, wenn ich was darüber gelesen habe. Ich glaube aber, dass das eine unglaubliche Auswirkung hatte, bezogen auf Männer, die sich jetzt zum Beispiel, oder auch Frauen, die sich in der Pornokultur sexuell so aufklären lassen. Ich glaube, dass das alles, so jetzt, und das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das jetzt im Schluss noch so anhänge, aber dass das ein Versagen ist, ein kulturelles Versagen, wofür jetzt wirklich politisch bezahlen müssen.
Mhm. Naja, ich meine, gerade im Zuge, was habe ich, glaube ich, gestern gesehen, dass Trump eine Order unterschrieben hat, wo Frauen nicht mehr 50% des Kapital zusteht, das sie mit dem Mann in der Ehe sozusagen erwirtschaftet haben. Und das ist ja schon so ein Rückschritt auch für die Frauen, die sozusagen ja ihren Teil zum Erfolg des Mannes beigetragen haben. Und das, also das fand ich schon krass, weil das erinnert mich langsam so ein bisschen an diese Momente von so Handmaid's Tale. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch oder die Serie, könnt ihr euch auch angucken, anschaut. Da geht es um den Staat, also eigentlich um Amerika, und da wird ein Gottesstaat draus gemacht, und die Anfänge, die sind sehr ähnlich zu dem, was hier gerade passiert, dass Frauen mehr und mehr entrechtet werden, und das ist ziemlich, ziemlich gruselig. Imke, was siehst du denn sozusagen für die Zukunft, oder was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass gerade in der Sprache die Frauen nicht wegretuschiert werden. Also Trump hat ja zum Beispiel auch Worte rausgegeben, die nicht mehr verwendet werden im Staatswesen oder so, was mich sehr erschreckt, und wo selbst das Wort Frauen nicht mehr vorkommen soll, wo ich mich frage, was ist das dann für eine Gesellschaft? Genauso die Rechte von Queer-Personen und so weiter. Da sind so viele Dinge, und für mich schließt das einfach alle marginalisierten Gruppen ein, auch Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel. Es werden einfach sehr, sehr viele jetzt unsichtbar gemacht. Und das finde ich eine sehr große Gefahr, dass dann sogenannte Männer, Kraft ihrer Repräsentation, dass die im Prinzip alles beherrschen und es die anderen Gruppen einfach nicht mehr gibt. Und wahrscheinlich kommen dann noch Punkte dazu, wie zum Beispiel Armut oder Bildung, die defizitär ist und. Also da gibt es ja noch verschiedene Punkte, die das dann alles noch viel mehr verschlimmern. Und das sehe ich einfach als ganz großes Problem. Und wenn zum Beispiel auch in der Schule ganz normal, also nicht mehr alle Geschlechter genannt werden können, wenn nicht mehr gegendert werden soll und. Das sind alles so Beispiele für mich, wo wir uns einfach wieder zurückentwickeln gerade. Und ich finde das eigentlich, ich verstehe es überhaupt nicht. Also ich habe viel mit Jugendlichen zu tun, und die gendern ganz selbstverständlich. Für die ist das jetzt nie, dass sie sich da irgendwie in Zacken aus der Krone brechen müssen. Und für die ist das jetzt auch keine Belastung. Und für die ist das das Normalste der Welt. Und deswegen verstehe ich das nie. Bloß weil ein paar alte Männer das nie mehr auf die Reihe kriegen, müssen im Prinzip die Jungen das alles schlucken. Und eben diese ganzen Menschen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, haben dann Nachteile davon. Und das sind so Dinge, die mich sehr aufregen und wo ich richtig bin ich wirklich sehr wütend, wenn ich das höre und sehe.
Ich glaube, da würde ich auch nochmal reingehen. Es ist ja gar nicht, also ich würde es gar nicht so in jungen Mann, Frau teilweise unterscheiden, weil ich glaube einfach, es gibt so verschiedene Echokammern, in denen wir existieren. Und die eine, die macht es so ganz selbstverständlich, und die andere, für die ist das immer direkt der Unterwelt des Abendlandes. Und was ich halt immer nicht verstehe, so meiner Meinung nach ist es so, gendere, wenn du willst, gendere nicht, wenn du willst. So, das muss halt jeder für sich entscheiden. Möchtest du andere Personen inkludieren oder nicht? Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Das muss ja jetzt niemand irgendwie da komplett runterbrechen. Aber du arbeitest ja auch heute mit geflüchteten Frauen im Projekt Frauenland, finde ich das. Hat deine DDR-Sozialisierung da auch einen Einfluss drauf genommen, wie du heute sozusagen auch interkulturell mit Frauen arbeiten kannst?
Ich denke mal schon. Zum Beispiel eben auch wenn das sonst mein Leben nie weiter beeinflusst hat, die Tatsache, dass eben Frauen gearbeitet haben. Also mich interessiert schon und ich wünsche mir natürlich auch sehr, dass die Frauen, die zu uns kommen, dass die irgendwelche beruflichen Perspektiven einfach haben. Ne? Also es kommt zum Beispiel zu uns eine Frau, die ist Anästhesistin, die ist ausgebildet und die ist aber jetzt an der Essensausgabe in der Schule. Was zwar schön und nett ist, aber die Frau ist Ärztin. Das müssen wir einfach mal dazu sagen. Und da klemmt es einfach. Ne? Also das sind aber die ganzen Themen, die in dem Thema Migration sowieso sind, dass eben diese ganzen Anerkennung und so weiter, dass das eben alles so ewig dauert.
Oder Integration ist es denn ja nicht mal Migration.
Ja, Integration. Und ja, da gibt es einfach ganz viel zu tun. Und ich sehe einfach, dass die Frauen, die jetzt aktuell angekommen sind, sagen wir mal seit 2014, 15, die Kinder sind jetzt alle in der Schule, die haben sich alle soweit eingerichtet. Sie haben jetzt schon ihren Schulweg angefangen. Die Jugendlichen haben schon eine Ausbildung angefangen. Manche studieren sogar schon. Also es hat sich wirklich viel getan. Aber für die Mütter selber ist es eben schwer, weil wenn die 5 Kinder haben oder 6 Kinder oder 4 Kinder, das ist einfach auch eine Belastung. Und dann eben noch mit ihrem Rollenbild, was sie eben auch von zu Hause mitbringen. Es gibt die Ausnahmen, es gibt die Familien, wo die Männer tatsächlich sich auch schon ein bisschen was abgucken, wie wir sozusagen in Anführungsstrichen, wie wir das so machen, dass wir eben uns gegenseitig unterstützen, auch als Paare, als Mann, Frau, als Familie einfach. Also das gibt's auf jeden Fall, aber es ist eben einfach immer ein Ding, wo noch viel gemacht werden muss. Und da zielt eigentlich das Projekt, was wir jetzt gerade angefangen haben, das Frauenland-Projekt, genau darauf zielt das eigentlich ab, dass die Frauen Empowerment lernen, dass die einfach lernen, sich durchzusetzen, einfach auch den Mund aufzumachen, einfach zu sprechen und sich nie zu verstecken, sondern dass sie eben sehr wertvoll sind und für ihre Familien einfach auch der Dreh- und Angelpunkt sind. Sei es auch, dass sie diese viele Arbeit übernehmen, aber ohne die geht's einfach nie. Und ich finde das auch immer wieder bewundernswert, wie die das alles schaffen, was sie da alles machen.
Okay, und dann Lina, hast du da, also in so Arbeit mit interkultureller Frauenarbeit, hast du da auch Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit? Gab es da einen Unterschied? Oder könnte man eigentlich sagen, eigentlich hat man da Ähnliches gemacht, nur vielleicht auf einem anderen Level?
Also ich möchte das noch ein bisschen jetzt konkretisieren. Ich hatte mich ja vorhin als Oldschool-Feminist irgendwie, nicht karikiert, wollte ich jetzt schon sagen, also dargestellt, ja, bezeichnet, was ich auch bin. Und das hat auch etwas damit zu tun, was ich kritisiere, als ich vorhin sagte, was haben wir falsch gemacht? Es ist auch so, was in dem Feminismus falsch gelaufen ist, finde ich, anders jetzt als Imke das dargestellt hat, es ist in einem Feminismus, aber das ist jetzt sehr kompliziert, weil das eine sehr differenzierte Debatte ist, da sind die Frauen verschwunden. Im Feminismus sind die Frauen verschwunden. Mhm. Durch eine Art von Inklusion, und das sage ich jetzt als lesbische Frau, die ich falsch finde. Ich war ja auch immer Feministin. Ich war Feministin und ich wusste natürlich, dass lesbisch sein, dass wir immer eine Minderheit sein werden, LGBT, und wir der Mehrheit nicht irgendwie aufopfern müssen, dass sie sich zu verteidigen haben, dass sie heterosexuell sind. Das fand ich politisch falsch und jetzt bezahlen wir genau den Preis auch dafür. Und der Trump hat ein leichtes Spiel und das ärgert mich wahnsinnig, weil ich das auch als Versagen eines dummen Feminismus ansehe, das erlaubt zu haben. Ich meine, in diesen Worten, die du da gerade dargestellt hast, da sind Feminismus ist nicht erlaubt. Mhm. Feminismus ist nicht erlaubt, weil Feminismus nach seiner Darstellung die Frauen ernst nimmt. Und das wollen sie eben gerade nicht. Also jetzt kann ich das nur so anklingen lassen, weil das zu kompliziert ist. Was die interkulturelle Arbeit betrifft, da bin ich auch eine klassische Feministin und bestehe darauf, dass in der Integrationsdebatte ein Feminismus als Menschenrecht für Frauen immer hätte durchgesetzt werden müssen. Ich habe selber erlebt, wie Sozialarbeiterinnen damit umgegangen sind, als die Geflüchteten hier waren und Männer selbstverständlich beansprucht hatten, dass Frauen zu verschwinden hatten aus öffentlichen Räumen. Das hätte ich niemals geduldet. Das sage ich ganz offen und habe es auch nicht geduldet, wo ich war. Und das ist aber geduldet worden, weil man es sich leicht gemacht hat. Das finde ich ein großes Versagen, wofür, also ich meine, die feministischen Frauen, die aus dem Iran gekommen sind, aus den Ländern irgendwie, die darauf gesetzt haben, dass wir Feministinnen sie unterstützen, das ist nicht erfolgt aus einem Missverständnis von einer Toleranz, die es geduldet hat, dass Männer sich gegenüber ihren Frauen privat durchgesetzt haben und dadurch auch politisch. Das bedauere ich sehr, weil jetzt ist es etwas zu viele Jahre ins Land gegangen, dass man das so schnell einholen kann. Aber es ist unsere Verpflichtung, also meine Verpflichtung ist es als Feministin, das Menschenrecht der Frau immer und überall durchzusetzen.
Ja, dann würde ich vielleicht noch mal jetzt in so die letzte Runde reinstarten, so Utopie is now. Wenn ihr euch, also Imke, du hast ja gerade schon mal gesagt, wenn du dir was wünschen könntest für die nächste Zeit, ne, da sind wir schon drauf gekommen, aber habt ihr eine Idee von dem, was ihr heute voneinander so gehört habt, wie man damit vielleicht Feminismus positiv nach vorne bringen könnte oder so ein Ansatz von einer Idee, was man vielleicht machen könnte, um ja vielleicht auch so diese Trump-Politik in Europa nicht durchkommen zu lassen? Weil im Endeffekt ist Trumps Ziel ja mit diesem Verbieten von Begriffen, was ja dazu führt, dass man nicht mehr zu gewissen Themen, also Frauenthemen forschen kann, ne? Die Frau wieder hinter den Herd zu bekommen, dass sie nicht im öffentlichen Raum stattfindet, so wie es gerade zum Beispiel die Taliban in Afghanistan machen. So, habt ihr da vielleicht eine Idee, was, auf was es jetzt ankommt, was wir machen sollten oder woraus wir eigentlich aus der Vergangenheit lernen können, worauf wir uns wieder besinnen sollten?
Also wenn ich hier mal anfangen darf, ich würde es wahrscheinlich auch erstmal im Kleinen versuchen. Natürlich, das Große ist ganz wichtig, aber im Kleinen meine ich zum Beispiel, dass wir unsere Räume, die wir haben für die Frauen, na, zum Beispiel in unserem internationalen Begegnungszentrum, was wir haben in Pirna, da gibt es wirklich Zeiten, die wirklich nur für die Frauen reserviert sind und wo die Frauen einfach sein können, wie sie wollen. Und dass uns das nicht weggenommen wird und dass ihnen das vor allem nicht weggenommen wird, weil ich kann leichter für meine Rechte kämpfen als diese Frauen. Die haben einfach mit viel mehr Hürden zu kämpfen. Und das sind einfach die Dinge. Und ich denke, auch für andere Frauen ist es wichtig, dass überhaupt diese Räume zur Verfügung stehen und dass nie jetzt der Reihe nach also irgendwelche Häuser geschlossen werden und solche öffentlichen Räume, dass es weiterhin möglich ist, solche feministischen Kampftage zum Beispiel durchzuführen. Und wir haben das in Pirna von Anfang an gemacht, seit es unser internationales Begegnungszentrum gibt. Das war 2016, haben wir angefangen. Und ich glaube, 2017 haben wir unseren ersten Kampftag gemacht. Das war zufällig ein Mittwoch, ein Markttag. Und wir standen da auf dem Markt und alle haben ganz groß geguckt. Die haben sowas noch nie gesehen. Und war natürlich ganz verblüfft. Und die ganzen Frauen jetzt mit ihren Kopftüchern, Hilfe und so viele Kinderwagen und trotzdem alle gute Stimmung und schöne Musik. Und genau, und das sind einfach so die Punkte, wo wir vielleicht auch aufgerufen sind, die Frauen, die aus der Nachbarschaft sind, die unsere Nachbarinnen sind, die unsere Freundinnen sind, dass wir die einfach alle immer mitnehmen. Und dass wir auch den Frauen die Räume zeigen, die Räume bis jetzt noch nie kannten und die einfach zu öffnen, das finde ich, das ist auch so ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte, dass wir unsere Räume auch teilen.
Okay, also so eine Form von fraulicher Solidarität und auch Wissensweitergabe, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und Alina, was hattest du da für Vorstellungen?
Ja, Entschuldigung, so wichtig und richtig ich auch genau das finde, was Imke jetzt dargestellt hat, auf einer politischen Ebene, also auch kritisch, selbstkritisch weitergedacht, bin ich aber dafür, und dass die Säkularisierung an den Schulen durchgesetzt wird, gerade um Frauen, die aus Kulturen kommen, die sie zur Unterwerfung religiös verordnen, kann man ja nicht sagen, weil die das natürlich auch freiwillig machen. Das ist mir ja schon klar. Das ist eben mit den Religionen so.
Sind halt sozialisiert, auch, ne?
Ja, aber die Aufgabe der Schulen wäre gewesen, die Trennung von Staat und Kirche und einen Ethikunterricht einzusetzen. Dafür bin ich sehr, das muss ich schon sagen. Du kannst über Religion berichten, aber keine Religionspraxis und Bildung an Schulen zuzulassen. Das heißt für mich auch, in der Kopftuchfrage finde ich uns unglaublich gescheitert, weil all die Mädchen geopfert worden sind und fallen gelassen worden sind unter einem Verständnis, weswegen also wir jetzt also auch ein Riesenproblem haben, und das hätte anders gemacht werden können, ist aber nicht gemacht worden. Also man kann natürlich sagen...
Also was meinst du genau mit dem Kopftuch? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Also ich bin für das Kopftuchverbot an für Lehrerinnen und Lehrer, wollte ich schon sagen, die waren ja nie behelligt an öffentlichen Institutionen wie Schule und Gerichten und anderen. Und dass Mädchen nicht Kopftuch tragen, also bis 14 Jahre auf jeden Fall, gezwungen werden dürfen. Und das finde ich ganz wichtig für die Zukunft. Und das kann ich wirklich von mir sagen. Ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, ich bin so voodoo-katholisch aufgewachsen, und durch die Konfrontation meiner Mutter hier im Westen, das wäre ihr alles zu viel, war sie ganz besonders streng. Hätte es nicht diese Säkularität gegeben an der Schule, hätte ich sehr viel schwerer gehabt, rauszukommen. Und weil ich weiß, wie schwer das war für meine Generation, weiß ich umso mehr, wie kompliziert das ist für die Generationen, die später gekommen sind und durch eine falsche Toleranz in die Sackgasse geführt worden sind.
Okay, also wenn ich das nochmal zusammenfasse, heißt das sozusagen den säkulären Staat verteidigen, damit nicht durch Religion sozusagen wieder die Rückdrehung der Frauenrechte oder Gleichstellungsrechte, dass die dadurch beschleunigt wird.
Und ich wollte noch was sagen, also ich fand das ein bisschen falsch, der Trump, der liebt ja Blondinen, also der will keine Taliban. Also das ist, finde ich, ein bisschen eine falsche Dramatisierung. Der liebt Blondinen, und überhaupt lieben diese Männer irgendwie Blondine und Trophäen und schöne Frauen. Also so ist das Problem nicht gesettelt. Es ist aber so gesettelt, dass Frauen sich nicht trauen sollen, Forderungen zu stellen, die, also nicht, wer ist die Hübscheste im ganzen Land, sondern wer ist die Klügste im ganzen Land. Ich möchte nur zugehen.
Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr bei mir im Podcast wart. Danke für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Ja, das war doch eine sehr spannende Folge. Und für mich nehme ich vor allen Dingen raus, dass ein großer Unterschied war einfach, dass es im Westen zuerst die Theorie gab und dann die Praxis. Und in Ostdeutschland, das war es genau andersrum. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, warum Frauen in Ostdeutschland diesen Feminismusbegriff nicht so angenommen haben, weil die das ja schon gelebt haben. Und ich glaube, viele Frauen hatten nicht das Privileg in den 90ern, sich so mit der Theorie im Nachgang noch zu befassen, dass sie verstanden haben vielleicht, was ist eigentlich wirklich Feminismus? Weil das war ja auch schon eine Zeit, wo dann der Begriff durch die Springerpresse oder die allgemeinrechte Presse so durch den Kakao gezogen wurde, dass man dann schon wieder gesagt haben, nee, man möchte keine Kampffemanze sein und mit denen möchte man sich nicht identifizieren. Und da haben, glaube ich, wieder rechte konservative Kreise halt gute Pressearbeit geleistet und da so einen Keil dazwischen geworfen. Obwohl auch Imke, finde ich, sich sehr feministisch generiert in dem, was sie so sagt und wie sie auftritt. Es ist spannend, dass da so ein Unterschied besteht. Und bei Herlina fand ich sehr spannend, dass sie nochmal betont hat, wie wichtig es ist, dass Kirche und Staat getrennt bleiben. Weil das so ein Ort ist, aus dem man heraus sehr schnell wieder Frauenrechte zurückbringen kann oder auch Minderheitenrechte, sind ja auch viere Rechte zum Beispiel dabei mit. Und das ist so ein bisschen wie bei Handmaid's Tale, da, oder ja, gerade kann man Trump auch dabei zugucken, wie so aus dieser Kirche heraus Frauen wieder hinter den Herd verbannt werden. Und dann bleibt mir nichts zu sagen, als Dankeschön dem Tonmeister für diese Folge, Philipp Große-Siestrup, und unserer Redakteurin Anne Tomato Adele. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als euch eine tolle Woche zu wünschen. Macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüss!
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.